Willkommen zur Naturheilpraxis, heißt sie Sabine Böhler. Mit dem Heilpraktiker Andreas Groß im Fokus steht in der nächsten Stunde das erhöhte Blutfett. Wir bringen Zusammenhänge, sprechen über Gefahren und effektive Naturheilmittel. Das Cholesterin, wichtigster Baustein jeder Zelle unseres Körpers, und dennoch ein zu hoher Cholesterinwert stellt einen Risikofaktor für Erkrankungen der Blutgefäße dar, sagen die Fachleute. Was es auf sich hat mit dem Cholesterin, wie die Cholesterinwerte einzuordnen sind, wann Cholesterinsenker Sinn machen und vor allem, wie auf natürliche Weise das Blutfett reguliert werden kann, darum soll es gehen heute hier in der Naturheilpraxis, in der Lebenshilfe auf Radio Horeb. Meinen und Ihren Fragen steht Rede und Antwort der Heilpraktiker und Fachmann für Pflanzenheilkunde Andreas Franziskus Groß. Spezialisiert hat er sich dabei auf die Regulierung innerer Systeme. Herr Groß, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, grüß Gott, Frau Böhler, und ein herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb.
Herr Groß, Sie sagen, die Regulierung der inneren Systeme, das ist die Voraussetzung zur Wiederherstellung und zum Erhalt der Gesundheit. Ja, welche inneren Systeme sind denn betroffen, wenn der Cholesterinwert erhöht ist?
Ja, der menschliche Organismus arbeitet ja nicht isoliert voneinander. Das heißt, die Niere muss ja wissen, was die Leber macht, und die Hirndrüsen müssen wissen, was die Schilddrüse macht, und die Bauchspeicheldrüse wird zum Beispiel auch vom Darm wieder gesteuert. Das heißt, der menschliche Organismus hat immer Regelsysteme, die sich selbst kontrollieren und auch autonom steuern können. So weiß man, dass eben das Zusammenspiel von der Bauchspeicheldrüse und der Galle wichtig ist für die Fettverdauung, aber auch die Hirnanhangsdrüsen im Zusammenhang mit der Schilddrüse. Und der Darm ist auch ein sehr wichtiges, hochkomplexes System, was nicht isoliert zu betrachten ist, sondern einen wirklich großen Einfluss auch hat auf den Fettstoffwechsel und speziell auch das Cholesterin.
Der Begriff Cholesterin, Blutfett wird so oft in den Mund genommen. Kann ich mir jetzt vorstellen, wenn ich Blut sehe, dass da oben Fettaugen schwimmen? Nein, kann man nicht. Was ist das Cholesterin?
Das Cholesterin ist, was oft viele verwundert, ein lebenswichtiger Stoff. Ohne Cholesterin ist der Mensch nicht lebensfähig, und er wird in jeder Körperzelle benötigt. Es ist ein sogenannter Zellschutzfaktor, er stabilisiert die Zellmembran. Und nun denken viele, Cholesterin wird immer nur aus der Nahrung aufgenommen. Nein, das ist nicht so, sondern über 90% des Cholesterins wird in der Leber selber synthetisiert und auch in der Darmschleimhaut gebildet. Das heißt, der Darm und die Leber sind die wichtigsten Cholesterinproduzenten. 95% des Cholesterins befinden sich innerhalb der Zellen, also nicht im Blut, wo die Befürchtungen von Ablagerungen, sprich Arteriosklerose, stattfinden.
Also das heißt, wenn das Cholesterin erhöht ist, kann das auch mit dem Fettstoffwechsel, dass die Leber nicht richtig arbeitet oder der Darm nicht recht arbeitet, zu tun haben.
Es gibt konstitutionell, das heißt ererbte Fettstoffwechselstörungen, wo bei dem einen sogar die Blutfette zu niedrig sind, beim anderen wieder zu hoch. Aber das Verdauungssystem und auch die ganze Fettstoffwechselsteuerung ist natürlich wichtig für die Einstellung, für die Höhe des Cholesterins, vor allen Dingen innerhalb des Blutes. Und ja, was auch noch wichtig zu erwähnen wäre, ist natürlich, Cholesterin ist kein starrer Wert, sondern er verändert sich im Laufe des Lebens. Bei den Menschen mit zunehmendem Alter ist es ganz normal und physiologisch auch gesund, dass der Cholesterinspiegel ansteigt. Cholesterin ist wichtig für die Bildung von Gallensäuren. Die Gallensäuren sind ja ein Bestandteil der Gallenflüssigkeit, und das ist auch wichtig für die Fettverdauung. Und wie gesagt, im Alter muss der Cholesterinspiegel auch höher sein wie in jungen Jahren, denn Cholesterin ist auch ganz wichtig für die Gehirnfunktion. Und wenn das Cholesterin, diese Menge an Cholesterin zu sehr herabgedrückt wird, zum Beispiel durch Medikamente, wird auch die Hirnleistung dadurch beeinträchtigt. Außerdem Cholesterin ein wichtiger Stoff zur Bildung von Hormonen, Vitamin D zum Beispiel auch. Und was ein wichtiger Fakt ist, die Cholesterinwerte müssen sehr genau gemessen werden, etwa 14 Stunden vor der Blutabnahme zum Beispiel in der Früh. Natürlich sollte man nüchtern sein, sollte man aber 14 Stunden keine Nahrung aufnehmen, kein Alkohol und auch keine stärkere körperliche Belastung haben. Das heißt, zur Blutabnahme mit dem Fahrrad bergauf verschiebt die Werte zum Teil massiv.
Das finde ich auch eine wichtige Information zur Einstufung von den Cholesterinwerten, denn über Cholesterin hört man immer wieder sehr widersprüchliche Aussagen. Mhm. Da gibt es den Begriff auch der sogenannten Cholesterinlüge, gutes Cholesterin, schlechtes Cholesterin, LDL, HDL, also das Gamma-GT, die Werte, die schwirren einem nur so um den Kopf. Bringen Sie Dunkel rein. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund dafür?
Das ist tatsächlich so. Dieses Thema Cholesterin ist nicht nur in der Laienpresse, sondern auch in den ganzen fachlichen Publikationen sehr widersprüchlich dokumentiert. Und da gibt es sehr kontroverse Diskussionen immer wieder über die sogenannte Hypercholesterinämie, das heißt die sogenannte krankhafte Erhöhung des Cholesterins, also der Blutfette. Und die Expertenmeinung, die sind verständlicherweise dann weit auseinandergedriftet. Und die Aussagen sind auch sehr widersprüchlich innerhalb dieser einzelnen Studien. Das bezieht sich auf Laborwerte, das bezieht sich auf Risiken vom Cholesterin, von den Statinen, also den sogenannten Cholesterinsenkern im Sinne der Nebenwirkungen. Und auch die Behandlungsansätze werden auch ganz verschieden dort diskutiert. Und da gibt es halt das eine Lager, das Lager A, das sind die, die sagen, ja, eine Erhöhung vom LDL, dem sogenannten Bösen, wie es ja auch pharmakologisch da oft bezeichnet wird oder auch von der Pharmaindustrie. Dieser Begriff ist ja so von der Pharmaindustrie auch in Umlauf gebracht worden. Also erhöhtes LDL führt immer zur Arterienverkalkung, zu diesen sogenannten peripheren arteriellen Verschlusserkrankungen in den Gefäßen, speziell auch im Herzen und in den Halsschlagadern. Und die Folgen sind zwangsläufig dann der Herzinfarkt und der Schlaganfall. Und nur eine radikale Senkung kann überhaupt diese Schäden verhindern. Und angedroht wird eben sehr häufig diese Konsequenz, wenn schulmedizinische Mittel im Sinne dieser Statine, der Cholesterinsenker, nicht genommen werden, gibt es ganz klar schwerwiegende Schäden zu befürchten. Das andere Lager, das Lager B, sagt, das ist doch alles von der Pharmaindustrie eine inszenierte Marketingstrategie. Man spricht, wie Sie schon anfangs sagten, von der Cholesterinlüge. Da gab es Sendungen im TV, im Radio, Beiträge im Internet. Da gibt es wirklich radikale Gegner von dieser ganzen Theorie. Und diese Lager sind nicht im Bereich der Schulmedizin oder der Naturheilkunde zu finden, sondern es sind tatsächlich im schulmedizinischen Bereich dann diese Gegner, die sich gegenseitig diese Argumente immer wieder zukommen lassen. Es wird eben behauptet von denen, die sagen, Cholesterin, das ist eine pharmakologisch inszenierte künstliche Krankheit, diese Arterienverkalkung im Zusammenhang mit der Hypercholesterinämie, also der Erhöhung der Cholesterinwerte, ist wissenschaftlich überhaupt nicht nachweisbar. Und der Begriff böses Cholesterin ist eben auch verwirrend, weil dieses sogenannte LDL genauso lebenswichtig ist wie das gute, das HDL.
Und die Abkürzungen stehen für englische Begriffe, LDL für Low Density Lipoproteine und HDL für High Density Lipoproteine. Ja. Es gibt viele verschiedene Formen von Cholesterin, HDL, LDL, Gesamtcholesterin. Welche sind denn die wichtigsten und wie unterscheiden sich diese voneinander, Herr Groß?
Das ist wichtig bei der Betrachtung der Blutfettwerte. Man kann das im Labor sehr genau differenzieren. Das Wichtigste ist dieses HDL, LDL, vielleicht dann noch der Quotient und das Gesamtcholesterin. Aber wie gesagt, im Alter nimmt es deutlich zu. Die Maße, die Einheiten liegen etwa so bei 200 Milligramm pro Deziliter. Es kann auch toleriert werden, je nach Konstitution und nach Vorerkrankungen oder anderen Beschwerden, bis 250 Milligramm Deziliter. Und dieses hohe Gesamtcholesterin entsteht im Labor meistens auch durch den Anstieg des LDL, also dieses sogenannten Bösen, wie es bezeichnet wird, was aber nicht der Fall ist. Das HDL, das liegt so zwischen 45 und 65. Es gibt Menschen, die haben konstitutionell immer einen niedrigen HDL-Spiegel. Und dieses HDL hat eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Es bindet nämlich innerhalb der Blutgefäße das LDL an sich und transportiert es wieder zurück zur Leber. Also man könnte sich das so vorstellen, als ob das HDL wie ein kleiner LKW ist, der das LDL aufnimmt und wieder zurück zur Leber bringt. Und das funktioniert aber nur, und das ist ein sehr interessanter Bereich, auf den ich dann später auch nochmal eingehe, das funktioniert nur, also dieser Rücktransport vom LDL, wenn es nicht zellulär verändert ist, wenn es nicht oxidiert ist. Man spricht in dem Fall von Lipidperoxidation, das heißt, es ist eine negative Veränderung des LDLs und dadurch ist es nicht mehr verwertbar, es ist unbrauchbar und sollte eigentlich vom HDL wegtransportiert werden, aber genau das funktioniert dann nicht mehr und dadurch steigt eben auch das aggressive LDL im Blut an. Wie gesagt, das HDL ist auch hat eine sehr wichtige Schutzwirkung in dem Sinn.
Das heißt, ein Mangel von HDL sollte vermieden werden. Aber wie kommt es überhaupt zu solch einer Erniedrigung, Herr Groß?
Ja, wir sprechen immer von den erhöhten Werten, aber eben auch Erniedrigungen können sich negativ auswirken. Das kann passieren, wenn Menschen über einen längeren Zeitraum chronisch krank sind, wenn sie auch Infektionen hatten. Auch der Bewegungsmangel kann dazu führen, dass das HDL herabsinkt. Und das ist ja dieser Gegenspieler, wo man dann sagt, oh, das ist dann ungünstig, wenn das LDL hoch ist und das HDL niedrig. Dann sind die Grundfaktoren schon mal etwas gesundheitsschädigender. Auch nach Operationen, zum Beispiel durch die Einwirkung von Narkose, die ja auch wiederum auf die Leber einwirkt, kann es zur Erniedrigung des HDL kommen. Schilddrüsenüberfunktion, aber auch Leber-Galle-Störung und vor allen Dingen Darmerkrankungen können den HDL-Spiegel herabsetzen.
Die Naturheilpraxis, erhöhte Blutfettwerte stehen heute im Fokus unserer Lebenshilfe hier bei Radio Horeb, Leben mit Gott. Andreas Groß, der Heilpraktiker, ist bei uns zu Gast. Und auch Sie, liebe Zuhörer, Sie können gleich anrufen schon und auch mit Herrn Groß ins Gespräch kommen. Ihre Fragen stellen zum Cholesterin. Die Nummer, das ist die 089-517-008-008. Die Leitungen sind schon für Sie freigeschaltet. Die Lebenshilfe, Ihre Call-In-Sendung, wo Sie Ihre Fragen stellen können. Heute das Thema erhöhter Cholesterin, gutes Cholesterin, schlechtes Cholesterin, Gesamtcholesterin. Auch natürlich sprechen wir über die Cholesterinsenker und auch, wie wir naturheilkundlich entgegenwirken können. 089 517 008 008. Ich habe es eben schon in den Mund genommen, da gibt es das böse Cholesterin, Herr Groß, das LDL wird so genannt. Aber das ist ja Laiensprache und das gibt es ja in dem Sinn, glaube ich, eigentlich so gar nicht. Weil wir haben ja eben schon gehört, die Blutfette sind sogar wichtig, sie werden sogar in körpereigenen Zellen gebildet, 90% in der Leber und in den Darmschleimhäuten. Also nur ein Teil wird über Nahrung zugeführt. Also es muss gar nicht unbedingt sein, dass ich bei allem immer und ständig ans Cholesterin denke. Jetzt die Frage, welche fachliche Meinung, was denken Sie darüber, auch was die Ernährung betrifft?
Ernährung spielt schon eine Rolle, aber es ist tatsächlich so, es wurde viele Jahre überschätzt, weil man festgestellt hat, dass die Beeinflussung des Cholesterinspiegels durch Fehlernährung oft gar nicht so gravierend ist. Viele haben gesagt, ja, wer zu viel Eier isst, kriegt einen hohen Cholesterinspiegel. Aber das hat sich in der Praxis nicht gezeigt. Es gibt Menschen, die sich vernünftig ernähren und trotzdem sogenannte auffällige, schlechte Cholesterinwerte haben. Dieses LDL, wie gesagt, was aus dem Blut wieder heraustransportiert wird, soll ja angeblich verantwortlich sein für die sogenannten peripheren arteriellen Verschlusskrankheiten. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Was ein wichtiger Faktor ist, ist nicht die Höhe des LDL-Cholesterins, sondern auch seine Qualität. Und dieses LDL ist eigentlich eine lebenswichtige Substanz, die dann aggressiv wird, wenn sie sich verändert, und zwar von Einwirkungen von sogenannten Sauerstoffradikalen. Das kann auch ausgelöst werden durch einen Dauerstress. Und diese Schädigung der Gefäße entsteht dann, weil dieses aggressive LDL nicht mehr aus dem System herausgeführt wird, durch das HDL, also aus dem Gefäßsystem. Generell ist die Erhöhung von dem Cholesterin ein sogenanntes multifaktorielles Geschehen. Also alleine die Aussage, wenn LDL hoch ist, ist ein Mensch sozusagen krank, sondern muss halt schauen, was hat dazu geführt. Also wie gesagt, nicht den Cholesterinspiegel behandeln, sondern den ganzen Menschen. Aber diese sogenannte, schon erwähnte Oxidation von dem LDL, also diese negative Veränderung des Cholesterins im Blut, führt dann zu einer Art Aggressivität, sodass eben das HDL es nicht mehr rückführen kann. Und es wird ja zur Leber zurückgeführt, es wird ja dort recycelt. Und dieses LDL hat dann tatsächlich die Form von einem Depot innerhalb der Blutgefäße. Das heißt, wenn es nicht mehr verwertbar ist, muss es sich ja irgendwo niederlassen. Und das geschieht dann in Form dieser Plaques an den Gefäßwänden. Und durch diese Plaques besteht dann die Gefahr von Gefäßverschlüssen. Das Lumen ist nicht mehr so durchgängig. Es kommt dann folglich auch zu Sauerstoffstörungen oder einem Sauerstoffmangel. Und dieses hohe kardiovaskuläre Risiko, wie man sagt, das hohe Risiko innerhalb der Herzkranzgefäße, diese Ablagerung zu bekommen, kommt also nicht allein von einem hohen LDL, sondern, ich sage es nochmal, die Qualität des LDL ist entscheidend, und zwar diese sogenannte Oxidation des LDLs, fachlich als Lipidperoxidation bezeichnet. Und das ist ein wichtiger Punkt auch bezüglich der Therapie, dass man den Stoffwechsel versucht, so weit zu regulieren, damit die Blutfette nicht mehr aggressiv sind.
Und welche Faktoren sind Ihnen da bekannt, die das LDL-Cholesterin negativ verändern können? Weil man spricht ja auch viel auch von einer familiären Disposition.
Also die familiäre Disposition ist tatsächlich vorhanden. Das weiß man aus dem Bereich der Genetik. Einerseits gibt es Menschen, die schon immer auch in jungen Jahren erhöhte Werte haben, was aber zwangsläufig nicht dazu führen muss, dass sie Gefäßschäden bekommen. Man weiß heute bei der Beobachtung bei diesen, wirklich kann man sagen, Studien mit mittlerweile Millionen von Probanden, der Bewegungsmangel in Verbindung auch mit Übergewicht, also Adipositas, und auch einer allgemein körperlichen Azidose, sagt man, einer Übersäuerung, sind wichtige Grundstörelemente, die erstmal zu einer Veränderung des Cholesterin führen können und zum anderen auch das Cholesterin in eine aggressive Form verändern können. Selbst Menschen, die Sport machen, sich gesund ernähren, aber unter einem sehr hohen Dauerstress leiden, das ist der sogenannte nitrosative Stress, da bilden sich sehr viele aggressive Radikale, die dann unsere Zellstrukturen, in dem Fall auch die Zellstruktur der Blutfette, verändern. Das hat manchmal eine ähnliche Wirkung wie Alkohol und Nikotin. Wenn das dann noch dazukommt, sind die Faktoren natürlich in der Summe gesehen noch ungünstiger. Der Bluthochdruck über eine längere Zeit, Diabetes und chronische Entzündung. Das sind noch ein paar Dinge, die mir jetzt in der Sendung hier einfallen, die dazu führen, dass das LDL aggressiv wird. Und damit ist es dann tatsächlich auch gesundheitsgefährdend.
Erhöhte Blutfette stehen heute im Fokus der Naturheilpraxis. Jeder dritte Deutsche im Alter zwischen 18 und 79 Jahren hat einen zu hohen Cholesterinwert. Der der erhöhte, stellt auf Dauer einen Risikofaktor dar. Erkrankung der Blutgefäße und am meisten gefürchtet ist natürlich der Herzinfarkt und der Schlaganfall. Wir sprechen mit Andreas Groß, dem Heilpraktiker und Naturheilkundler. Und wir sprechen auch mit Ihnen, liebe Zuhörer. Wir haben Sie eingeladen, anzurufen 089 517 008 008. Gewählt hat diese Nummer Frau Wenninger. Sie rufen uns aus dem Raum Landshut an. Grüß Sie Gott, guten Morgen.
Ja, grüß Gott, ich habe jetzt eine Frage. Mein HDL ist knapp 40, LDL ist immer ziemlich erhöht, aber bei mir ist auch das Gamma-GT immer erhöht. Mhm. Und bei mir ist auch der Blutdruck, vor allem der diastolische Wert, zu hoch.
Ja, also Gamma-GT ist natürlich eine Transaminase, die darauf hinweist, dass die Leberzelle geschädigt ist. Nun ist Gamma-GT ein Wert, der mal schnell auftaucht, aber auch schnell wieder zurückgibt. Es gibt ja drei Hauptparameter, die man messen kann, um die Leber zu beurteilen. Aber es ist zumindest schon mal ein Hinweis, dass die Leber einen Regenerationsbedarf hat. Und wenn jetzt HDL 40 ist, ist das erstmal so diese Untergrenze. Man sollte natürlich versuchen, generell die gesamte Situation vom Stoffwechsel zu verbessern. Und vor allen Dingen würde das jetzt therapeutisch auch eine Betrachtung der Leber erfordern. Entweder wird die Leber konfrontiert mit, man sagt, lebertoxischen Substanzen von außen oder von innen. Von außen, das können auch Medikamente sein, zum Beispiel Beta-Blocker, können einen Einfluss haben oder andere blutdrucksenkende Mittel auf die Leber, aber auch generell auf das Cholesterin. Also auch Beta-Blocker führen dazu, dass Cholesterin sich negativ verändert in seiner Qualität. Und generell muss man immer schauen, ob auch Gifte von innen gebildet werden können. Also sprich zum Beispiel vom Darm. Also der Darm ist eines dieser Organe, die eine Autointoxikation, eine Selbstvergiftung auslösen können. Das können Fehlbesiedlungen sein mit Keimen oder mit Candida, mit Hefepilzen, die dann zum Beispiel durch Mykotoxine die Leber belasten. Ja. Also da, Frau Wenning, genau hinschauen, was eventuell sogar die Leber belasten könnte. Und die Leber, das hatten wir zu Beginn der Sendung schon gehört, ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Organ bezüglich der Produktion und auch der Wiederverwertung vom Cholesterin.
Das heißt also, das Cholesterin von der Hörerin, das HDL ist ein bisschen zu niedrig, wie Sie das eben auch schon angesprochen haben, kann der Auslöser sein, chronische Erkrankung, Infektion. Sie haben eben auch schon von OP gesprochen. Frau Wenninger, konnten Sie davon jetzt etwas mitnehmen von der Antwort?
Ja, gut, danke schön.
Ja, dann sagen wir auch danke für Ihren Anruf, alles Gute für Sie. Eine nächste Hörerin darf ich begrüßen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie angerufen haben. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Und ich habe eine Frage. Mein Arzt hat mir erzählt oder gesagt, ich hätte an der Bauchspeicheldrüse einen Wasserknoten. Mhm. Was kann ich da machen?
Also die Bauchspeicheldrüse ist natürlich ein Organ, was in der heutigen Zeit sehr überfordert ist. Sie ist ja verantwortlich für die Aufspaltung der Nahrungsbestandteile und vor allen Dingen auch für die Aufspaltung der Fette. Und die Verdauungsfette werden ja von der Galle emulgiert, von den Gallensalzen und von der Bauchspeicheldrüse, von Enzymen, in dem Fall von der Lipase, aufgespalten. Jetzt ist natürlich die Bauchspeicheldrüse eine, wie soll man sagen, ein Organsystem innerhalb der Oberbauchorgane, welche eine sehr hohe Leistung erbringt. Und man muss schauen, dass wenn irgendwelche Irritationen an der Bauchspeicheldrüse festgestellt wurden, dass man dem auch sehr genau nachgeht, was da eigentlich los ist. Ist das jetzt eine unauffällige Situation, die keine weiteren Folgen hat, oder muss man das durch kurze Intervalle immer wieder anschauen, denn die Bauchspeicheldrüse, wenn sie einmal in entzündliche Prozesse geht, kann natürlich massive Beschwerden machen. Und vor allen Dingen ist es auch so, es können andere Verdauungsprozesse gestört werden. Es gibt zum Beispiel diese Bauchspeicheldrüseninsuffizienz, diese Schwäche, wo bestimmte Enzyme auch nicht mehr produziert werden. Und das belastet dann wieder den Darm, weil die Nahrung fault im Darm. Und dann gibt es wieder eine Rückentwicklung über Fäulnisbakterien zur Leber und auch wieder zur Bauchspeicheldrüse. Also da immer sensibel hinschauen lassen, nochmal nachfragen, was da konkret vorliegt, was eventuell auch rein prophylaktisch, damit nichts fortschreiten kann, gemacht werden sollte, und zur Not auch in solchen Sachen auch eine zweite Meinung auch nochmal einholen.
Dann wünschen wir Ihnen alles Gute von Herzen, Gottes Segen. Jetzt gehen wir mit unserer Aufmerksamkeit nach Potmös. Da haben wir die nächste Hörerin am Telefon. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich hätte eine Frage. Mein Cholesterin, das gute HDL, ist 75 und das schlechte LDL ist 175. Und ich soll jetzt die Tabletten nehmen,
Atrovastatin.
Fastatin, ja. Ist das richtig oder
Also, richtig oder falsch kann ich von der Seite natürlich nicht beurteilen, weil ich Sie nicht kenne und nicht untersucht habe. Und Ihr Arzt wird sich schon was dabei gedacht haben. Wenn Sie jetzt zu mir kommen würden, jetzt übertrage ich einfach mal die Information in meine Praxis, ja, dann würde ich sagen, besteht aus meiner Sicht keine Indikation, überhaupt Statine zu nehmen. Und zwar aus einem Grund: Die Statine sind eines der umstrittensten pharmakologischen Wirkstoffe. Es sind sogenannte Inhibitoren, das heißt stoffwechselunterdrückende Mittel. Und Statine machen eigentlich nichts anderes, als dass sie die Cholesterinproduktion in der Leber unterdrücken. Und damit greifen sie aber auch so tief in den Organismus ein, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass man bei jedem Menschen mit dem einen oder anderen Symptom rechnen kann. Jetzt ist es so, diese Werte, HDL 75 ist natürlich sehr gut vom Quotient her. Und 175 ist aus meiner Sicht als Naturheilkunde nur eine wirklich leichte Erhöhung, die man mit anderen, vielleicht auch naturheilkundlichen Maßnahmen wieder auch vielleicht sogar noch ein wenig absenken könnte. Aber mit diesen Werten, dann sagt man immer, kann man alt werden und gesund sterben. Die Wahrscheinlichkeit, wenn Sie jetzt Statine nehmen, 20 Milligramm, 40 Milligramm, je nachdem, was dort verordnet wird, die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Nebenwirkungen bekommen, ist sehr hoch. Und diese Nebenwirkungen, die sind zum Teil schwerwiegendst und zum Teil irreversibel, vor allen Dingen, wenn die Dosis sehr hoch ist und die Medikamente auch lange genommen werden.
Danke für diese doch so wichtige Frage, weil danke nach Pott an die Hörerin, weil das gibt uns nämlich jetzt die Gelegenheit, doch über die Cholesterinsenker wie die Statine nochmal auch kurz zu sprechen. Welche Nebenwirkungen sind denn zu befürchten und worauf ist denn zu achten, wenn doch Cholesterinsenker eingenommen werden müssen, wenn wir unserem Arzt ja auch vertrauen und der davon absolut überzeugt ist?
An der Stelle muss ich auch sagen, ich bin jetzt kein Heilpraktiker, der die Statine eines Patienten sofort absetzt. Es gibt ja auch durchaus Indikationen, wo auch ich als Naturheilkundler sage, jetzt nehmen Sie Ihre Statine mal weiter, aber wir suchen zwischenzeitlich Möglichkeiten, um eventuell irgendwann Ihre Werte zu normalisieren, und zwar ohne Statine, also ohne Cholesterinsenker. Aber wie jetzt gerade schon bei der Beantwortung der Frage gesagt, es kommt eben zu dieser starken Unterdrückung innerhalb der Leber, der Produktion von Cholesterin, und damit greifen Statine sehr tief in den Stoffwechsel ein. Und die Gefahr, ob das jetzt das Simvastatin ist oder Lovastatin oder Atorvastatin, das ist im Endeffekt gleich. Am wenigsten an Nebenwirkungen hat momentan, das ist das Fluvastatin, aber trotz allem hat auch dieses Präparat Nebenwirkungen. Und man muss immer schauen, das Verhältnis zwischen Nutzen und Schaden, das muss berücksichtigt werden. Und die Nebenwirkungen, speziell der Statine, wie gesagt, bei zu hoher Dosierung oder bei zu langer Einnahme, die sind eigentlich immer zu erwarten. Und am häufigsten kommt es zu den sogenannten Myopathien. Das sind Veränderungen, also auch toxische Störungen des Muskelgewebes. Es können Krämpfe entstehen, Muskelschmerzen. Und ich habe einen Patienten in der Praxis gehabt im letzten Jahr, der hat 2 Wochen lang seine Statine genommen und hat danach gesagt, er hat solche Muskelschmerzen, solche Krämpfe nachts. Und der Arzt hat gesagt, okay, dann sofort absetzen, dann vertragen Sie dieses Mittel überhaupt nicht. Und es war definitiv dann auch ein Gesundheitsrisiko zu erwarten. Die Liste der Nebenwirkungen, möglichen Nebenwirkungen, ist sehr, sehr lang. Und dann muss man auch schauen als Behandler, wenn jetzt Patienten in die Praxis kommen, über Symptome klagen. Ja, sind denn jetzt das wirklich Symptome von Erkrankungen oder sind es Beschwerden durch Nebenwirkungen? Und das ist heute gar nicht so einfach auszudifferenzieren. Denn viele Nebenwirkungen, auch von den Statinen, sind natürlich so schleichende Sachen. Es kann also zur relativ schnellen Ausbildung vom grauen Star kommen. Leberstörung findet man sehr häufig und dem zur Folge auch, wenn die Leber geschwächt ist, haben die Menschen dann durchaus auch depressive Phasen, so bis hin zu Depressionen, Magen-Darm-Beschwerden aller Art kann man erwarten. Aber auch, schon erwähnt, die Bauchspeicheldrüse reagiert zum Teil sehr sensibel auf Statine, kann auch dazu führen, dass Diabetes Typ 2 ausgelöst wird. Und was sehr bedenklich ist, das hat man in den letzten Jahren festgestellt, das Gehirn braucht Cholesterin. Und wird das Cholesterin herabgesetzt, dann ist es also nicht nur reduziert in den Blutgefäßen, sondern tatsächlich reduziert im Gehirn. Und das kann zur Verwirrtheit, zur Gedächtnisstörung führen, wo man dann sagt, aha, seitdem mein Mann oder meine Frau vielleicht die Statine einnehmen, seitdem sind ihre kognitiven Eigenschaften oder ihre Aufmerksamkeit zum Teil sehr herabgesetzt.
Also da ist Redebedarf. Dankeschön bis hierher, die Naturheilpraxis. Wir sprechen über Zusammenhänge, Gefahren, effektive Naturheilmittel bei erhöhten Blutfetten. Wir sprechen gleich weiter. Bleiben Sie dran, liebe Zuhörer, in der Naturheilpraxis mit Heilpraktiker Andreas Groß. Wir bringen in der nächsten Stunde ein wenig Licht in das Dunkel von gutem und schlechtem Cholesterin, dem HDL, dem LDL. Wir sprechen darüber, wie die Werte einzuordnen sind, wann Cholesterinsenker Sinn machen und vor allem geht es uns darum, wie auf natürliche Weise der Blutfettwert reguliert werden kann. Der Spezialist für traditionelle Naturmedizin und Hildegard-Kenner Andreas Groß ist unser Gast, er ist Heilpraktiker und leitet und führt hier die Naturheilpraxis auf Radio Horeb, ihrer christlichen Stimme. Wir haben eben schon Hörerstimmen gehört, HDL erhöht, HDL niedrig, LDL erhöht. Wir hatten schon alle möglichen Fragen. Jetzt, Frau Schiffmacher, sind wir gespannt auf Ihre Frage. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Schiffmacher.
Ich habe eine Frage. Bei mir, ich sage nur, dass ich habe letzte Cholesterinwerte waren 145, dann HDL 38 und LDL 95. Ist das in Ordnung so?
Nehmen Sie denn Medikamente?
Nein, ich nehme nur Blutdruckmittel und ich nehme noch für meine, ich habe Schilddrüse-OP, da nehme ich auch was und sonst so nicht.
Ja. Also die Werte sind natürlich immer auch beeinflussbar. Also das HDL ist natürlich etwas niedrig gewesen. Sagen Sie mir bitte nochmal das LDL, wie hoch das war?
Moment, ja, da haben wir sie. Ah, jetzt 90.
Nochmal die Frage, dieses LDL, das hatte ich nicht verstanden, wie hoch.
HDL war 38.
Ja.
Und LDL 95.
Also das HDL ist natürlich niedrig, aber jetzt noch nicht schlimm. Die Grenze ist eigentlich so zwischen 40, 45. Aufwärts geht es natürlich dann weiter, auch bis 60. Das ist kein Problem, das erhöhte HDL. Wenn das LDL 95 ist, ist das natürlich sehr wenig. Ja? Und dann sollte man schauen, warum eigentlich die Blutfette so niedrig sind. Es kann ja auch eine herabgesetzte Menge an LDL, ja, kann ja auch wiederum zu Symptomatik führen, vor allen Dingen eben auch im Nervenstoffwechsel.
Ja.
Und da sollte man auch mal schauen von der Leber her, ob eventuell auch die Produktion vom Cholesterin gestört ist oder ob es Störungen gibt im Gallensystem.
Aber ich weiß warum. Weil ich habe diese Werte noch 2018 Ende und ich habe Bauchspeicheldrüse. Und da habe ich keine Fette, da habe ich Diät gehalten. Und jetzt ist meine Bauchspeicheldrüse, Pankreas wieder in Ordnung. Und jetzt esse ich Fette und jetzt tue ich was. Und ich denke, beim nächsten Mal wird es anders sein.
Ja, das ist das, was ich auch schon mal sagte. Also gerade die Ernährung hat natürlich schon einen Einfluss, auch die Bauchspeicheldrüse. Und vor allen Dingen bei der Abnahme des Blutes sollte man auch darauf achten, dass man tatsächlich also 14 Stunden vorher nichts mehr gegessen hat. Das heißt, wenn Sie in der Früh 8 Uhr Blutabnahme haben, dann sollten Sie möglichst ab 18 Uhr nichts mehr gegessen haben. Das ist wichtig, sonst kommt es immer zur Verschiebung der Werte. Und ich habe das erlebt, dass innerhalb von 3 Wochen die Werte kontrolliert wurden und die waren genau durch solche Beeinflussungen sehr, sehr voneinander differenziert.
Dankeschön für Ihren Anruf. Schöne Grüße nach Neutraubling bei Regensburg. Grüß Gott für Sie. Maria Lackner aus Österreich, rufen Sie uns an. Frau Lanker, grüß Sie Gott.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine Frage. Es würde mich interessieren, ob Omega-3-Öl imstande ist, Plaque aufzulösen, die sich in den Arterien gebildet haben.
Also diese mehrfach ungesättigten Fette, diese Omega-3-Fettsäuren, sind natürlich ein wichtiger Bestandteil in der Ernährung zur Regulation des Fettstoffwechsels, speziell auch des Cholesterins. Jetzt ist es immer abhängig, wie stark ist die Ablagerung in den Gefäßen, ist sie in den Herzkranzgefäßen oder ist sie in den Halsschlagadern. Da ist es auch immer sehr wichtig, dass eben nicht die Arteria carotis, die Halsschlagader, getestet wird, sondern auch die Nackenschlagader, das ist die Arteria vertebralis. Auch da hinten kann es Ablagerung geben. Und ich habe doch immer wieder Fälle gehabt, wo es tatsächlich auch zu Schlaganfällen gekommen ist, weil die vordere Arterie am Hals frei war, aber die hintere war extrem verstopft, wie man sagt. Und entscheidend ist dann auch zu schauen, von der Ernährung her, wie stark die Ablagerungen sind und was generell eventuell dazu schon geführt hat. Also es hat ja auch einen Grund, warum es zu diesen Ablagerungen kam. Und es kann immer im Zusammenhang stehen, sehr häufig mit Erkrankung des Darmes, mit Erkrankung der Galle. Das sollte man auch kontrollieren, also nicht versuchen, die hohen Werte jetzt mit auch natürlichen Medikamenten wieder zu beeinflussen, auch diese Plaques, diese Ablagerungen abzubauen, sondern man sollte auch schauen, was hat eventuell schon mal an negativen Faktoren dazu geführt, dass ich diese Plaques, diese Ablagerung überhaupt bekommen habe.
Auch alles Gute für Sie. Schöne Grüße nach Wolfrath in Österreich. Behüt Sie Gott, Frau Lanker. Vielleicht bleiben wir gleich mal dann bei den Naturheilverfahren, über was sie bietet und wo vielleicht auch die Grenzen sind, Herr Groß.
Also die Naturheilverfahren sind ja bei der Behandlung von Stoffwechselstörungen, auch Fettstoffwechselstörungen, schon immer ein hilfreiches Werkzeug gewesen, wo man auch sehr effektiv und erfolgreich arbeiten kann. Vor allem arbeitet man ja komplex, das heißt, man behandelt nicht die Cholesterinwerte und man versucht sie nicht pharmakologisch zu unterdrücken, sondern man behandelt den ganzen Menschen und schaut auch, wo sind eventuell Organsysteme irritiert worden, sodass die Cholesterinwerte dann angestiegen sind. Also es erfordert immer ein sehr differenziertes diagnostisches Prozedere, um herauszufinden, wo kann man naturheilkundlich ansetzen. Bewährt hat sich in der Praxis immer generell die Regulation der gesamten Verdauungsprozesse, das steht im Vordergrund, vor allen Dingen das Leber-Galle-System, auch die Bauchspeicheldrüse. Und unumgänglich ist eigentlich auch ein Blick in die Funktion des Darmes, das heißt, wie ist das bakterielle Genom aufgebaut, wie arbeitet das enterische Nervensystem, das heißt, dieses Darmnervensystem, das steht ja in einer ganz engen Verbindung wieder zum Gehirn, auch zum Stresszentrum. Also das sind so Ansätze, die sich pauschal mal sehr bewährt haben in der Naturheilkunde. Nun hat jeder auf seine Art und Weise seine Expertenmethoden entwickelt. Ich habe ein sehr gutes Vertrauen erst einmal in die Methodik der Bestimmung der hereditären Anlagen. Das sind sozusagen diese Erbanlagen, dass man schaut. Man kann über das Auge auch einige sehr interessante Hinweise finden. Welche familiäre Belastung liegt vor? Man findet eben häufig Galle-Schwäche, Bauchspeicheldrüsenschwäche, eine Fäulnis im Darm oder eine gestörte Funktion der Motilität, das heißt die Bewegungsfähigkeit des Darmes. Und das sind so Hinweise, wo man sagt, da gibt es schon familiär Abschwächungen, die sollte man schon naturheilkundlich unterstützen. Auch die synergetisch ausgerichtete Injektionstherapie mit bestimmten ausgewählten Präparaten, die dann an bestimmten Punkten des Körpers infiltriert werden, haben eine sehr schöne regulative Wirkung auf Organsysteme und führen dann demzufolge auch zu einer Regulation der Blutfettwerte. Die Ausleitungsverfahren, gerade wenn so toxische Belastungen vorliegen, das müssen in dem Fall nicht unbedingt Schwermetalle sein, das können tatsächlich auch Darmgifte sein oder, was eben heute in der Zeit auch sehr häufig vorkommt, durch die vielen, vielen, zum Teil überdosierten und zu lange gegebenen allopathischen Medikamente, ob das jetzt Beta-Blocker sind, ob das Statine sind, also die Cholesterinsenker, ob das Harnsäuresenker sind oder auch andere Schmerzmittel zum Beispiel, die führen auch immer zu einer sogenannten toxischen Belastung. Und dann ist es oft sinnvoll, am Anfang auch mal auszuleiten. Das heißt, das schlechte Blut, die Dyskrasie wieder umzuwandeln in gute Säfte Und da ist der Aderlass nach wie vor ein sehr gutes Mittel, was wir seit vielen, vielen Jahren erfolgreich auch immer wieder einsetzen. Und das blutableitende Schröpfen ist eine sehr effektive Methodik, um den Körper frei zu machen von Reizstoffen. Dann gibt es natürlich einen Bereich, der ist sehr individuell. Das ist die sogenannte Analyse eventueller Störfelder. Störfelder können tatsächlich die Funktion von Organen so weit beeinflussen, dass man nicht nur irgendwo Schmerzen bekommen kann, sondern dass tatsächlich die Galle oder auch die Verdauungsdrüse, speziell die Bauchspeicheldrüse, nicht richtig arbeiten kann. Und diese Störfeldanalyse bezieht sich hauptsächlich zum Beispiel auf die Zähne oder auch auf Narben. Das können auch Narben nach Zahnextraktionen sein oder bei entfernten Mandeln. Es können aber auch die Blinddarmnarbe sein, Kaiserschnitt, eine Narbe nach Operationen. Das bildet oft Störfelder. Und diese Störfelder, die sind medizinisch in dem Sinn nicht anerkannt, aber anhand der Ergebnisse sieht man, dass es tatsächlich funktioniert. Das heißt, wenn ein Störfeld analysiert wurde und es wird dann neutralisiert, zum Beispiel mit Hilfe der Neuraltherapie, dann verschwindet das Symptom und man merkt, aha, es war tatsächlich das Störfeld, was zu dieser Irritation geführt hat. Das sind so einige der Möglichkeiten, die man ansetzen kann. Das Spektrum ist natürlich sehr umfangreich, würde den Rahmen jetzt der Sendung sprengen. Aber die Methoden sind bewährt und bezugnehmend auf erhöhte Cholesterinwerte auch sehr effektiv.
Die Naturheilpraxis mit Andreas Groß, Heilpraktiker für traditionelle Naturmedizin, auch ausgebildet in Hildegard Heilkunde. Wir haben noch Hörer in der Leitung. Wir haben Sie eingeladen, anzurufen. Die Nummer 089 517 008 008 quer durch die Lande über DAB+. Eine einzige Frequenz deutschlandweit sind wir zu hören. Uns hört auch Mathilde Heller aus Rockenberg in der Wetterau. Guten Morgen.
Guten Morgen,
Frau Heller.
Guten Morgen. Ich habe eine Frage, und zwar kann der Stoffwechsel alles zusammen auch bewirken, wenn man Unverträglichkeiten hat? Ich habe auch Ablagerungen an der Halsschlagader. Mhm. Meine Cholesterinwerte sind erhöht, aber wie viel kann ich nicht sagen. Ich bin blind. Der Arzt hat gesagt, auch ist in Ordnung. Ist nicht viel zu hoch. Mhm. Und ich habe am ganzen Körper, von Kopf bis Fuß, Myrgelosen, die natürlich, wenn sie auf Nerven drücken oder je nachdem so schmerzen, dass es auch Krämpfe gibt. Und meine Bauchspeicheldrüse war schon mehrmals auch so, dass ich, wenn ich gegessen habe, sofort alles wieder weg mit dem Stuhlgang, mit einem schlimmen Gestank auch. Also man hat dann festgestellt, dass ein Enzym fehlt, aber welches? Das hat dann der andere Arzt, hat er gesagt, das ist wieder in Ordnung.
Also das, was Sie so beschreiben, ist schon sehr komplex. Erstmal der Begriff Myogelosen. Also wissen Sie, sind Sie sicher, dass es Myogelosen sind oder sind es Lipome? Ja, also
Myogelosen.
Also gut, also man muss das differenzieren. Myogelosen sind tatsächlich solche Knoten innerhalb der muskulären Struktur, auch im Bereich der Faszien. Die sind oft sehr, sehr schmerzhaft. In manchen Myogelosen stecken dann auch solche sogenannten Triggerpunkte. Das kann man manuell ganz gut behandeln. Das Problem ist, wenn solche Myogelosen im Bereich zum Beispiel auch von Akupunkturpunkten oder auch von anderen segmentalen Zonen liegen, dass sie wie auch ein Störfeld wirken können. Wenn Sie aber sagen, Enzymmangel Pankreas, könnte es natürlich auch sein, dass dort auch bei den Myogelosen auch sogenannte Lipome dabei sind. Und Lipome, das sind Ablagerungen von nicht verstoffwechselnden Fettzellen, die dann so als kleine weiche Masse im Unterhautgewebe abgelagert werden. Die können so groß sein wie eine Erbse, die können aber auch so groß sein wie ein Straußenei. Dann müssen sie im Endeffekt tatsächlich herausgeoperiert werden. Selber Myogelosen, ja, sind hochschmerzhaft, nicht weiter schlimm, ist aber ein Zeichen einer Stoffwechselübersäuerung und Überlastung. Und wenn der Darm natürlich gestört ist, Enzymmangel, ist auch immer Autointoxikation. Also da kann man die Frage schon beantworten, da ist der Stoffwechsel schon auch gestört.
Und die Hauptfrage war ja, kann Der Stoffwechsel, der gestörte und erhöhtes LDL und HDL und überhaupt, wenn das Cholesterin nicht so recht in der Balance ist, ist ja auch eine Stoffwechselstörung. Kann es zu Unverträglichkeiten führen?
Man könnte so sagen, Unverträglichkeiten heißt ja immer, dass der Körper entweder über Magen, Galle und Bauchspeicheldrüse die Nahrungsbestandteile, also Eiweiße, Fette und Kohlenhydrate, nicht richtig aufspalten kann. Das ist ein Digestionssyndrom, also da kommt es dann definitiv zu Fäulnis und Gärung. Und gerade wenn der Stuhlgang sehr starke Absonderungen hat nach Fäulnis oder Gärung, liegen ja oft dann eine Autointoxikation, eine extreme toxische Belastung im Darm vor. Und das hat ganz starke Auswirkungen natürlich auf den Stoffwechsel, auf die Organe. Und diese Unverträglichkeiten sind häufig die Folge von falsch aufgespaltenen oder nicht richtig vollständig aufgespaltenen Nahrungsbestandteilen.
Dankeschön für Ihren Anruf, Frau Heller. Auch alles Gute für Sie. Gottes Kraft und Segen. In die Wetterau. Herr Schönecker, Sie haben uns angerufen. Guten Morgen.
Ja, vielen Dank.
Herr Schönecker, guten Morgen.
Ich wollte Herrn Groß noch mal fragen. Die Anruferin vorhin hat nach der Wirkung von Omega-3-Fettsäuren gefragt. Und da habe ich auf eine Antwort gewartet, also welche positiven, ich nehme mal an, vorsichtshalber, also sicher positive Wirkungen, wie weit das zu erwarten ist.
Also Sie meinten jetzt speziell Herabsetzung des Cholesterins oder Abbau schon von vorhandenen Stenosen in den Gefäßen?
Beides.
Beides. Also generell ernährungsphysiologisch kann man sagen, Omega-3-Fettsäuren, also diese mehrfach ungesättigten, haben einen positiven Einfluss auf den Stoffwechsel, demzufolge auch auf die Regulation der Blutfette und können erhöhte Werte auch reduzieren. Das wird pharmakologisch tatsächlich eingesetzt bei Hypercholesterinämie, dass man vielleicht neben fermentierten roten Reis, Phospholipiden oder auch dann diese Omega-3-Fettsäuren einsetzt, also mit dem Ziel, Blutfette zu senken. Zum anderen, es gibt tatsächlich therapeutische Methoden, um Ablagerungen, speziell auch in den Gefäßen der Halsschlagader, zu reduzieren. Das Ziel wäre natürlich, sie komplett abzubauen. Das ist eine Langzeittherapie, also das geht auf jeden Fall über ein Jahr. Würde bedeuten, dass man das eine oder andere Präparat dann ein Jahr lang nehmen muss und dann muss anschließend eine sonografische Untersuchung gemacht werden, um zu schauen, hat sich tatsächlich diese Halsschlagader, die vielleicht zu 40% schon eine Stenose, ein Plaque hatte, hat die sich vielleicht auf 20% wieder reduziert. Also machbar ist das. Es gibt einige bewährte Präparate, die durchaus dafür konzipiert wurden, eben schon vorhandene Ablagerungen wieder abzubauen. Aber wie gesagt, da kann keiner eine Heilungsversprechung geben. Es ist immer abhängig von den Faktoren, die dazu geführt haben, dass es zur Ablagerung kommt. Und auch die müssen erkannt und berücksichtigt werden. Dann kann man im Idealfall Gallensteine auflösen oder auch Ablagerungen abbauen.
Dankeschön auch für Ihren Anruf, auch nochmal fürs Nachfragen, weil das hört man ja immer wieder, die gesunden Omega-3-Öle, Fettsäuren, die auch dem Blutstoffwechsel, dem Cholesterin, den Lipiden einfach entgegenwirken. Dankeschön, dass Sie da nochmal nachgefragt haben. Nur noch eine Hörerin aus dem Erzgebirge, die schon geduldig wartet. Guten Morgen.
Ja, hallo, guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ich bedanke mich für den interessanten Vortrag.
Gerne.
Ich bin an die 70 und für mich war interessant, dass Sie sagen, im Alter könnten die Cholesterinwerte höher sein und das ist auch gut. Mhm. Also so habe ich es für mich registriert.
Ja.
Und das freut mich erstmal. Mein Mann ist etwas älter, er hat höhere noch als ich. Aber es ist noch grenzwertig nach der Aussage des Arztes. Wir nehmen beide Beta-Blocker. Und noch, ich habe noch zusätzlich ACE-Hemmer, Blutverdünner, einen Herzschrittmacher aufgrund Herzaussetzer. Und habe schon mit meinem Kardiologen verhandelt, ob ich nicht die Tabletten reduziert bekommen könnte, weil es doch besser geworden ist. Und er meinte, nein, die brauchen Sie. Ich merke aber etliche Nebenwirkungen. Und zum Cholesterin, Ich bin erstmal froh. Ich lebe seit ungefähr 5 Jahren mit einem Buch, was Mediziner geschrieben haben, Naturheilkundler und Mediziner bezüglich Cholesterinernährung. Mhm. Wir haben unsere ganze Ernährung umgestellt, essen so gut wie kein rotes Fleisch mehr,
ja,
viel Fisch und beginnen den Tag mit einem selbstgemachten Müsli mit Haferflocken und Nüssen und es tut uns absolut gut.
Ja, sehr gut.
Ich konnte mein Gewicht reduzieren. Das einzige Manko ist die fehlende Bewegung.
Mhm. Also, da kriege ich jetzt schon Hunger, wenn ich das alles höre, was Sie da essen. Natürlich ist das einer der wichtigsten Faktoren im Sinne des freien Willens, der Eigenverantwortung für sich selber zu sorgen, dass man eben auch schaut, wie ernähre ich mich und vor allem, wie bewege ich mich. Also diese Faktoren, Fehlernährung und Bewegungsmangel, begünstigen immer die Entstehung von, ja, bis hin chronischen Krankheiten, Stoffwechselerkrankungen, chronische Krankheiten. Also da hätten Sie sicher eine Herausforderung, so eine kleine Hausaufgabe, wo man sagt, wie könnte ich die Tagesbewegung optimieren. Zum Beispiel, was sehr gut ist für die Regulation der Blutfette, ist die Bewegung, und zwar noch vor dem Frühstück. Also wenn Sie es schaffen, bevor Sie Ihr köstliches, selbstgemachtes Müsli essen, dass Sie vorher vielleicht mal eine Runde Nordic Walking mit Ihrem Mann um das Haus machen, weil man hat festgestellt, dass wenn man das über einen längeren Zeitraum praktiziert, also vor dem Frühstück eine kleine körperliche Belastung, das kann eine 20-Minuten-Tour sein, wo der Puls mal ein bisschen hochgeht, dass da eine ganz positive Wirkung auf den Stoffwechsel ausgerichtet wird. Generell ist natürlich so, man sollte immer, wenn man jetzt, wie Sie sagen, ACT-Hämmer bekommen, Beta-Blocker bekommen, Blutverdünner bekommen, man sollte immer diese Therapie hinterfragen, also die pharmakologische Therapie, ob das zum jetzigen Zeitpunkt noch so sinnvoll ist, ob man nicht vielleicht den einen oder anderen Wirkstoff reduzieren kann. Und da muss man ein bisschen Druck machen, doch auf die Mediziner, weil es ist immer einfacher, die Dinge so zu lassen, als das nochmal zu überarbeiten und neu zu rezeptieren. Denn viele von diesen Inhibitoren, also Beta-Blocker ist ja auch ein unterdrückendes Mittel, er wirkt ja nicht nur am Herzen, sondern er kann zum Beispiel auch die Durchblutung in der Peripherie herabsetzen. Und das heißt in den feinsten Kapillargefäßen. Und genauso sind diese Nebenwirkungen bei den Säureblockern, den Protonenpumpenhämmern, wie man sagt, Harnsäuresenker, ist genau dasselbe. Also alle allopathischen Mittel haben Nebenwirkungen, haben Schädigungen im Bereich der Nieren, der Leber, des Gewebes. Ja, also dort ruhig nochmal ein bisschen nachfragen und sagen, ich habe jetzt meine Lebensweise verbessert und meine Werte sind gut und ich würde gern vielleicht mich von den ein oder anderen Mittel verabschieden. Und es gibt sehr viele Studien, die das belegen, dass es den Menschen im Allgemeinen am allerbesten geht, wenn sie nur die Mittel einnehmen, die wirklich notwendig sind und nur so lange wie notwendig und auch nur in der Dosis wie möglich.
Jetzt haben wir schon was Wunderbares von Ihnen gehört. Danke für Ihren Anruf, die Dame aus dem Erzgebirge, nämlich dass Sie durch eine Ernährungsumstellung tatsächlich auch die Werte in den Griff bekommen hat, Gewicht reduzieren konnte. Wir haben gesagt, Herr Groß, dass wir auch über effektive Naturheilmittel sprechen. Wir haben schon von Ihnen gehört über ableitende Verfahren, über Infusionstherapie, Umstimmungstherapien. Aber ganz wichtig ist ja auch die Pflanzenheilkunde.
Ja,
das ist auch ein Schwerpunkt in Ihrer Naturheilpraxis, die Sie in Taufkirchen bei München führen. Welche Pflanzen sind Ihrer Meinung nach besonders geeignet?
Ja, von den traditionellen Heilpflanzen, die wir so zur Verfügung haben, gibt es bezugnehmend Fettstoffwechselregulation, einen Klassiker, das ist die Artischocke. Sie enthält einen Bitterstoff, das Cynarin. Und die Artischocke hat eine sehr positive Wirkung auf das Leber-Galle-System. Also es kommt auch zu einem verbesserten Gallefluss, zu einer dadurch verbesserten Emulgierung der Fette und die Bauchspeicheldrüse kann dann besser die Fette aufspalten. Und diese positive Wirkung hat sich auch in der Höhe der Blutfette, des Cholesterins gezeigt. Sollte, wie vielleicht auch bei der höheren, wie sie sagte, Werte der Leber, in dem Fall war es das Gamma-GT, erhöht sein, sollte man auch ruhig für mehrere Wochen mal Mariendistelpräparat zu sich nehmen. Da enthält also die Mariendistel einen Stoff, das ist das Silimarin. Und das ist ein Wirkstoff, der die Leberzelle schützt Und zum Beispiel im Zusammenhang mit Gelbwurz, das ist der japanische Gelbwurz, das Kurkuma ist bekannt. Diese Kombination Mariendistel und Kurkuma hat eine sehr gut leberregenerative Wirkung und damit wird auch die Produktion der Galle verbessert und die Fette werden besser verwertet und die Blutfette sinken dann, wenn sie erhöht sind. Ein Klassiker, der immer wieder so doch nicht ganz so ernst genommen wird, ist der Löwenzahn. Der Löwenzahn hat ebenfalls eine blutfettverbessernde Wirkung, weil er die Galleproduktion in der Leber anregt, den Gallefluss. Die Wirkung auf die Gallengänge ist auch sehr positiv. Das hat man zum Beispiel auch ganz banal bei der Pfefferminze. Die Pfefferminze ist eine entkrampfende Wirkung, eine Galle-Stoffwechselwirkende Pflanze, weil sie einfach die Gallengänge entkrampft und dadurch den Gallefluss verbessert. Auch die Wegwarte, das sind so Pflanzen, die man immer wieder einbauen kann in Tinkturen, auch in Tees, die einfach mal für 4, 6 oder 12 Wochen je nach Rezeptur getrunken werden können. Und dann findet man eine positive Wirkung innerhalb der Blutfette. Hildegard von Bingen hat zum Beispiel diese Bärwurzkur empfohlen. Das ist diese Birnen-Honig-Bärwurz-Mischung. Die nimmt man auch über mehrere Wochen. Dort kommt es zu einer sehr tiefgreifenden Veränderung der Darmfunktion und es harmonisiert sehr die Verdauungsleistung des Darmes und hat auch einen positiven Einfluss auf die Darmschleimhaut. Und viele Menschen, die diese Kur gemacht haben nach unserer Anleitung, haben als Rückmeldung gegeben, dass sich die Verdauungsfunktionen gebessert haben und dass tatsächlich auch die Blutwerte sich verbessert haben. Also die Naturheilkunde hat durchaus durch ihre synergetische Wirkung, durch ihre sanfte, aber tiefgreifende regulative Wirkung die volle Berechtigung bei der Behandlung von Fettstoffwechselstörungen und erhöhten Cholesterin.
Und was sollte ich in Bezug auf die Ernährung beachten, Herr Groß?
Ja, bei der Ernährung ist es so ein bisschen eine Gratwanderung, weil es generell sehr subjektiv ist, wie die Menschen sich ernähren und was sie vertragen und was nicht. Es gibt einige, sagen wir mal, pauschale Vorgaben bezüglich der Ernährung, wo man sagt, diese tierischen Nahrungsmittel, wie die Dame jetzt auch gesagt hat, bezüglich des roten Fleisches, also Rind und Schwein zum Beispiel, sollten auf ein verträgliches Minimum reduziert haben. Ich bin keiner, der Verbote ausspricht, aber man braucht Geduld und als Behandler braucht man die Compliance. Das heißt, Nahrung, Ernährungsweise umstellen, da muss man sich 4 Wochen Zeit lassen, weil man kommt dort definitiv an einen unserer Urtriebe an. Das ist der Nahrungstrieb. Und jetzt kann man nicht einfach sagen, ich tue ab morgen alles ändern. Manche Leute schaffen das, aber haben Sie Geduld. Wie gesagt, Rind, Schweinefleisch, auch die Wurstwaren sollte man auf ein Minimum reduzieren. Auch diese fetthaltigen Milchprodukte, ob das jetzt Joghurt ist oder andere Käse, Milchprodukte. Dann generell gilt Kohlenhydrate reduzieren und diese alte Regel, Frühstücken wie der Kaiser, Abendessen wie der Bettler. Also wenn man am Abend ins Bett geht, ohne dass man Hunger hat und in der Früh aufsteht mit Hunger, weiß man, dass man am Abend gut gegessen hat und man sollte auf jeden Fall versuchen, nicht zu spät essen. Und ganz klar, Zucker in jeder Form auch immer vermeiden, denn Zucker ist einfach ein Zellgift und er übersäuert und er wird, wenn er nicht verstoffwechselt werden kann, auch in Fett umgebaut. Auch von den Ölen, das ist ja auch immer sehr wichtig, die sind ja oft auch in Nahrungsbestandteilen schon integriert. Also ob das jetzt Sonnenblumenöl ist, Rapsöl, das sind halt sehr gute Öle. Olivenöl ist auch nicht schlecht, soll aber nicht gebraten werden. Dann Obst und Gemüse in Verbindung mit ballaststoffreicher Nahrung. Obst am Abend ist nicht zu empfehlen, weil Obst aufgrund der Fructose, also des Fruchtzuckers, vergären kann und dann bilden sich im Darm Fuselalkohole, die wiederum die Leber belasten können. Also morgens, mittags und am Nachmittag ist Obst schon in Ordnung, aber das richtet sich immer nach der individuellen Verträglichkeit. Also es gibt Menschen, die können Rohkost gut vertragen und die anderen haben extreme Beschwerden. Und es ist sicher sinnvoll, sich auch mal Gedanken zu machen, wie esse ich, was esse ich und wann esse ich. Und da kann man selber schon merken, was einen bekommt und was nicht. Und das sollte man dann selbstständig schon mal korrigieren. Und manchmal holt man sich vielleicht einen kleinen Hinweis von einem Ernährungsberater oder Heilpraktiker oder man holt sich ein Büchlein und fängt mal an, selbstständig das eine oder andere umzusetzen.
Eine Frage, die sicherlich viele Hörer haben. Das haben wir auch eben von der Dame aus dem Erzgebirge schon gehört oder war es Frau Heller? Ich weiß gerade nicht. Man schlägt dem Arzt schon vor, ich möchte reduzieren, geht es nicht zu reduzieren, meine Werte sind doch, haben sich doch gesenkt. Und nun sagt der Arzt meines Vertrauens, nein, bleiben wir erstmal dabei bei der Medikation. Wie kann ich denn jetzt neben den Medikamenten aus der Schulmedizin naturheilkundlich auch noch die einzelnen Organsysteme unterstützen?
Ja, das ist das, was Sie jetzt so schon mal erwähnt hatte. Also es gibt ja auch Menschen, wenn der Arzt zum Beispiel sagt, bleiben Sie erstmal bei den Mitteln, ja, wo man auch als Naturheilkundler schauen muss, ist denn das tatsächlich auch gerechtfertigt? Und in manchen Fällen ist es auch so, die neuesten Untersuchungen zeigen zwar, dass es nur geringe Zusammenhänge zwischen einem erhöhten Cholesterin und der Arterienverkalkung gibt. Aber wenn Hinweise darauf bestehen, dass eben die negativen Auswirkungen zu stark sind, dann sollten diese Statine auch erst einmal eingenommen werden. Also man sollte auch dann natürlich schauen, welche Möglichkeiten hat man jetzt, in anderen Bereichen einzugreifen, damit eventuell die Blutwerte beziehungsweise die Fettwerte im Blut sich senken und die Statine dann auch reduziert oder ganz weggelassen werden sollten. Also das ist sicher rein pharmakologisch ein sinnvolles Ziel, irgendwann mal im Hinterkopf zu haben, diese Statine wegzulassen, weil die Werte sich normalisiert haben. In der Naturheilkunde ist es so, wir haben sehr, sehr viele Möglichkeiten, die die Schulmedizin nicht hat, aber wir haben auch ganz klare Grenzen und die müssen wir auch einhalten. Alles hat seine Berechtigung und die besten Ergebnisse erzielt man letztendlich immer auch in der Zusammenarbeit. Da braucht man die Compliance vom Patienten und vom Arzt und die Zusammenarbeit ist immer das, was sich die Patienten wünschen. Von daher ist wichtig, dass ich als Heilpraktiker auch einen Einblick habe in die Labordaten auch oder in klinische Befunde nach Krankenhausaufenthalten. Und wenn ein Mensch einen Herzinfarkt hat oder zum Beispiel auch einen Schlaganfall, dann werde ich natürlich nicht die Statine absetzen, sondern ich werde erstmal schauen, im Sinne einer Schadensbegrenzung, dass dort also keine Gefahr droht, auch bei den sogenannten koronaren Herzerkrankungen. Aber die niedrigste Dosis sollte angestrebt werden und parallel sollten eben andere Maßnahmen eingeleitet werden, sodass das Ergebnis, was man zum Beispiel mit naturheilkundlichen Mitteln erzielt in Verbindung noch mit den Statinen, dass das optimal ist, natürlich mit der Zielsetzung, irgendwann mal wegzukommen. Menschen, die jetzt einen Stent hatten, das heißt eine Erweiterung der Herzkranzgefäße oder auch einen Bypass, also einen Umgehungskreislauf am Herzen, die sind schon erst einmal auch zu schützen über herabgesetzte Cholesterinwerte. Und da, wie gesagt, da muss man seine Grenzen kennen und man muss die Bereitschaft haben für die Zusammenarbeit mit den Medizinern. Und im Allgemeinen erlebe ich das auch immer, wenn ich dort einen kurzen Anruf erbitte, der erfolgt dann auch und dann spricht man sich ab. Und wenn beide Seiten merken, dass da eine gegenseitige Kompetenz zum Wohl des Patienten vorliegt, dann ist man auch kompromissbereit, weil das Ziel ist ja letztendlich, dass es dem Patienten wieder besser geht und dass er vor Schaden geschützt wird.
Und Ihre Gesundheit liegt uns am Herzen auf allen Ebenen, nämlich ist der Körper gesund und ist ein Wohlbefinden da, dann ist auch mehr Energie da für alles andere. Das war die Naturheilpraxis, ein Thema, was bewegt. Wir haben über die erhöhten Blutfettwerte gesprochen. Danke, liebe Zuhörer, für alle Ihre Anrufe, für all die Hörer, auch die jetzt nicht durchgekommen sind. Ich hoffe, Sie konnten trotzdem einiges mitnehmen, auch durch die anderen Anrufer und durch die Antworten von Herrn Groß. Ein komplexes Thema. Dankeschön, Herr Groß, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie, Ihre Praxis. Ja. www.wiedergesund.de, das ist die Homepage von Herrn Groß und unsere Seite, das ist horeb.org. Dort finden Sie natürlich wie immer auch die Infos zur Sendung in den Details, wenn Sie unser Tagesprogramm anklicken. Heute, 23.09., war die Sendung zu hören, 2019. Sie wird wiederholt heute Abend im Nachtprogramm um 23 Uhr, aber sie wird immer wiederholt, die Sendung, wenn Sie das mögen, wenn Sie unsere Mediathek anklicken. Der Podcast steht Ihnen bereit ab heute Mittag, www.horeb.org. ORG, der CD-Dienst, schickt Ihnen aber auch gerne einen Mitschnitt zu. Möchten Sie Kontakt mit Herrn Groß aufnehmen oder haben Sie auch Fragen zu Radio Horeb, zum Empfang oder wie Sie uns auch unterstützen können? Wir brauchen nämlich Ihre Unterstützung. Wir leben von Ihrem Gebet, Ihrem Wohlwollen. Wir sind Ihr Radio und wir leben auch durch Ihre Spende, weil wir keinen Heller und keinen Pfennig bekommen von öffentlichen Stellen. Also die Rufnummer, wenn Sie Fragen haben zu Radio Horeb, wir gehören zur Radio Maria Weltfamilie, das ist die Nummer 08328 921 110. Morgen erwartet Sie auch wieder eine Lebenshilfe um 10 Uhr. Nach dem gleichnamigen Buch Ein neues Herz will ich euch geben vom Ehepaar Dirk und Christa Lühling. Sie sind in der Gebetsseelsorge sehr stark engagiert. Da geht es um ein Lebensthema morgen, das uns alle beschäftigen wird, immer wieder, nämlich die Vergebung. Wir sagen morgen Freiheit durch Vergebung. Schalten Sie ein, morgen um 10 Uhr auch in der Lebenshilfe. Ich verabschiede mich bis dahin von Ihnen. Behüt Sie Gott, Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.